nur Golf auf meinsportpodcast.de.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de mit Malte Asmus und einer kleinen Sonderausgabe zum Jahresstart der Golfer auf der European Tour 2019. Der steht nämlich kurz bevor und aus deutscher Sicht haben ja Martin Kaymer, Maximilian Kiefer sowie Max Schmidt und Bert Rindhammer eine volle Spielberechtigung für das Jahr in der Tasche und rüsten sich aktuell für den Start. Schmidt und Rindhammer, die ergatterten ihre Tourkarte erst auf den letzten Drücker. Sie quälten sich dafür Mitte November erfolgreich durch 6 anstrengende Tage der Finals Stage der European Tour Qualifying School. Und wie es ist, sich erfolgreich durch die Qualifying School zu kämpfen, das kann uns Bernd Rindhammer selbst erzählen. Er ist heute Gast bei Nur Golf hier auf meinsportpodcast.de. Hallo Bernd.
Hallo, grüß dich.
Bernd, wir treffen dich gerade im Auto an, deshalb für die Hörer nochmal kurz gesagt, das könnte dann unter Umständen mal die Verbindung etwas schlechter werden, das bitte ich zu entschuldigen. Ja Bernd, ich sagte gerade Qualifying School, da hast du dich durchgekämpft Ende letzten Jahres. Mit welchen Erwartungen und welchen Gefühlen bist du denn zur Qualifying School gefahren? Du hattest selber auf deiner Facebook-Seite ja auch geschrieben, 2018, das Jahr war eher schwierig und frustrierend sportlich.
Ja, absolut. Also es war definitiv so, dass auf dem Golfplatz sehr wenig in meine Richtung gelaufen ist das ganze Jahr über. Ich hatte angefangen, ich hatte ja eine kleine Kategorie auf der European Tour. Ich weiß jetzt nicht, wie weit man da ausholen muss für die Hörer. Das ist ja im Golf relativ kompliziert im Profibereich. Also wir sind alle eingeteilt in Spielkategorien. Das heißt, man kann jetzt nicht unbedingt so sagen, wie beim Fußball vielleicht, dass man entweder in der ersten Liga oder in der zweiten Liga spielt, sondern es ist durchaus so, was mir auch schon häufiger passiert ist, dass man eine Spielkategorie hat, die im Endeffekt dazwischen liegt. Das heißt, also ich hatte eine relativ kleine oder schwache Kategorie für die European Tour, die mir eben erlaubt hat, durchaus einige Turniere spielen zu dürfen, was ich Anfang des Jahres gemacht hatte. Also Turniere wie Australien und Südafrika, also Turniere, die eher kleiner sind und auch relativ weit weg, wo eben viele der Stammspieler sich scheuen hinzugehen, einfach wegen dem Reiseaufwand oder auch wegen dem zu kleinen Preisgeld. Das heißt, ich hatte da durchaus angefangen, auf der European Tour zu spielen, konnte da aber eigentlich keinen Stich machen und habe mich dann auf der Challenge Tour, also die zweite Liga in Europa ist, habe ich mich dann auf der Challenge Tour eben, habe ich angefangen zu spielen, habe da sehr, sehr viel gespielt und ja, lief, also ich meine, ich habe zwar viele Cuts gemacht, aber ich hatte eben da keinerlei Top-Ergebnisse, also das beste Ergebnis im ganzen Jahr war da Platz 8 und damit kommt man einfach im Ranking aufgrund des Breakdowns, also wie das Preisgeld verteilt wird, kommt man damit so im Ranking einfach nicht voran und dazu kam dann eben eine, naja, wie soll man sagen, grundsätzlich relativ ungünstige Saisonplanung, die ich aus privaten Gründen treffen musste, weil wir haben Nachwuchs bekommen im September und da wollte ich mir eben eine Auszeit nehmen und habe deswegen im Vorfeld, also im Juni, Juli, August extrem viel gespielt, um einfach mir da, ja, mit der Idee, mir da halt genügend Rankingpunkte aufzubauen, um dann einen Puffer zu haben, um mir irgendwie diese Auszeit leisten zu können und das ging, wie man es schon fast hätte erwarten können, in die Hose, weil einfach weil ich einfach keine Pausen mehr gemacht habe. Ich habe gespielt, hatte wenig Zeit zu trainieren zwischendurch. Ich habe meinen Trainer nicht häufig genug sehen können und diese Kombination ist eben nie gut. Und dann vor allem geht dann irgendwann auch die Lust flöten. Ich hatte im Sommer 10 Turniere in Folge gespielt. Und ja, das ist einfach relativ ungünstig, was die Turnierplanung angeht. War jetzt aus privaten Gründen dieses Jahr nicht viel anders machbar. Aber gut, und das hat eben alles dazu geführt, dass der Sohn ziemlich schlecht verlaufen ist. Und und deswegen musste ich dann sogar in die Qualifying School und musste sogar in die zweite Stage, also Second Stage. Das hängt ja immer davon ab, wie die Jahresleistung so ausschaut, ob man in die Final Stage, also ob man gar nicht rein muss im Idealfall, oder ob man eben in die Final Stage direkt kommt, in die Second Stage oder sogar in die First Stage muss. Und bei mir war es eben so, dass ich in die Second Stage musste dieses Jahr. Und ja, Erwartungshaltung. Natürlich, ich meine, wenn man die Qualifying School spielt, dann steht am Ende immer die Idee dahinter, die Top 25 zu machen am Ende, um einfach dadurch, naja, man könnte jetzt sagen, seine Saison zu retten oder beziehungsweise um dadurch sich einfach durchs Hintertürchen doch noch auf die European Tour zu, schummeln wäre falsch, aber sich noch auf die European Tour zu bringen, was bei mir Gott sei Dank dieses Jahr geklappt hat. Aber ja, Erwartungshaltung war, ich weiß gar nicht, ich habe mich davor, also die 2-3 Wochen vor der Qualifying School, habe ich mich relativ viel auch mit meinem Golfspiel auseinandergesetzt und mit meinen Denkweisen, mit meinen mentalen Ansätzen und da waren durchaus einige Sachen, die ich überdenken musste und überarbeiten musste und deswegen war ich da extrem sachlich und objektiv unterwegs und habe mich tatsächlich die meiste Zeit von dem Ergebnis fernhalten können Und deswegen war am Ende war ich durch, hatte die Top 25 geschafft in der Final Stage, die Second Stage eben auch bestanden davor. Und auf einmal stand da wieder eine European Tour Karte, was mich natürlich riesig gefreut hat. Aber Erwartungshaltung direkt schwer zu sagen. Ich glaube, ich war da ziemlich neutral im Vorfeld.
Du hast gesagt, dass natürlich dann auch irgendwo, ja, vielleicht auch Existenzängste mitschwingen. Habe ich das jetzt richtig interpretiert? Denn der Unterschied zwischen Challenge Tour und European Tour, der ist natürlich groß, sowohl was das Starterfeld angeht, was das Zuschauerinteresse angeht, aber natürlich auch was das Preisgeld und damit die finanzielle Sicherheit angeht.
Also Existenzängste würde ich nicht gehen. Also ich meine, natürlich ist es ganz klar, also die Fakten sind, wie du sagst, der Unterschied ist schon enorm, was ich meine, allein das Preisgeld, wir reden von einem, naja, im Schnitt wahrscheinlich vom 10- bis 15-fachen Preisgeld, das es auf der European Tour gibt im Vergleich zur Challenge Tour, sprechen natürlich auch mehr Sponsoreninteresse an meiner eigenen Person, einfach durch mehr Öffentlichkeit und dann am Ende eben einfach, das macht natürlich auch mehr Spaß, auf der European Tour zu spielen. Es sind in den meisten Fällen schönere Golfplätze, die Bedingungen sind besser, das Ganze drumherum. Wie gesagt, viel Zuschauer, tolle Atmosphäre bei den meisten Turnieren. Also das ist natürlich schon alles Sachen. Es spricht ganz klar dafür, man möchte wenn man in Europa als Golfprofi unterwegs ist, möchte man auf der European Tour auf jeden Fall spielen. Und deswegen ist da rein objektiv schon ein sehr, sehr großer Unterschied, das stimmt. Aber wie ich ja gerade bereits gesagt hatte, ich habe mich sehr, sehr viel mit meiner Art zu denken und wie ich mich wahrnehme als Golfer beschäftigt im Vorfeld. Und deswegen war es für mich auf jeden Fall klar, egal wie diese Qualifying School ausgeht. Also es war irgendwie klar, wie es weitergeht. Es war mir klar, an welchen Sachen ich arbeiten muss, ob die jetzt gut ausgeht oder schlecht ausgeht. Weil am Ende muss man auch sagen, ich habe ja schon viele Jahre bei der Qualifying School mitgespielt und sehr, sehr oft hat es auch nicht geklappt, leider. Und ich weiß einfach, dass die Qualifying School ein Stück weit auch eine Glückssache ist, weil man hat eben genau diese eine Woche und da muss man seine Leistung bringen. Ich meine, dieses Jahr war es so, Final Stage sind sechs Runden Golf und ich glaube 16 unter war die Zahl, die man schießen musste nach 6 Runden, um eben die letzte Karte zu kriegen. Und das ist ja schon eine Ansage, das macht man jetzt mal nicht so im Nebenher. Man braucht da schon, das Golfspiel muss passen, das Mentale muss passen, man muss gesund sein, man darf keine blöden strategischen Fehler machen. Also das ist schon so, dass da gehört einfach auch eine Portion Momentum und Glück dazu. Und das hatte ich dieses Jahr Gott sei Dank und habe eben auch gut gespielt. Aber mir war eben klar, war vielleicht auch ein Baustein für den Erfolg letzten Endes. Mir war klar, dass auch wenn das jetzt nicht klappt, heißt es jetzt nicht, dass ich das alles in Frage stelle, sondern es war klar, dass ich weitermache. Es war klar, wie ich weitermache, was ich ändern muss, um eben die Schwächen in meinem Spiel zu beseitigen. Und das war ein großer Grund, warum es am Ende auch geklappt hat, weil ich mich eben auch mit dem möglichen Scheitern bei der Qualifying School auseinandergesetzt habe. Ich wusste halt, okay, wenn das passiert, mache ich das und wenn das passiert, mache ich es auch nicht anders und das hat irgendwie Ruhe reingebracht insgesamt.
Wie wichtig ist in dem Zusammenhang auch die Erfahrung? Du hast gesagt, du hast ja schon einige Male Qualifying School gespielt mit unterschiedlichem Ausgang und vor allen Dingen bist ja auch schon seit 2006 Profi. Wie wichtig ist da dann, um das Mindset richtig einschätzen und einstellen zu können, diese Zeit, die du schon erlebt hast, um dann in so einer Qualifying School auch zu bestehen?
Ja, das ist ein interessanter Punkt, weil ich habe so das Gefühl, das ist ein zweischneidiges Schwert. Also auf der einen Seite denke ich, Erfahrung spielt schon eine wesentliche Rolle bei der Qualifying School. Also ich meine, das heißt jetzt nicht, dass ich ein junger Spieler nicht da qualifizieren kann. Ich meine, wir haben ja hier auch, also ich meine, mein deutscher Kollege, der Max Schmidt, der ja auch erst glaube ich, 20 ist und sich qualifizieren konnte. Und solche Beispiele gibt es ja jedes Jahr. Ich meine, es gibt immer da eine Handvoll Spieler, die wirklich sehr, sehr jung sind und trotzdem schaffen. Aber klar, grundsätzlich würde ich schon behaupten, dass das ein Turnier ist, bei dem Erfahrung eine große Rolle spielt. Einfach, weil 6 Runden Golf ist schon mal was anderes als 4 Runden. Also ich meine, das ist das einzige Turnier im ganzen Jahr, bei dem wir eben mehr als 4 Runden Golf spielen. Und und dann natürlich die Vorbereitung davor. Ich meine, die Second Stage, die ich zum Beispiel spielen musste, die war quasi 4 oder 5 Tage vorher zu Ende. Das heißt, man hat dann 5 Tagesbreak. Davor hat man auch ein Turnier gespielt. Dann die Final Stage sind auf 2 Plätzen. Das heißt, man muss auch auf 2 Plätzen Proberunde spielen. Also das ist schon wirklich, also insgesamt, ich meine, allein die Final Stage ist schon eine 10-Tages-Geschichte mit Vorbereitung und Proberunden und Anreise und allem. Und man muss schon wissen, man muss sich überlegen, okay, wo bin ich untergebracht, weil man läuft da immer Gefahr, einen Lagerkoller zu kriegen, weil jeder Tag sehr, sehr ähnlich abläuft. Und das heißt, es gehört schon so ein bisschen bessere Planung dazu als bei einem normalen Turnier. Und warum das eigentlich zweischneidiges Schwert? Weil es ist natürlich auch so, je häufiger man da war, desto häufiger hat man es auch im Anführungszeichen nicht geschafft. Mhm. Und dann hat man natürlich da auch schlechte Erinnerungen dran. Das heißt, die Qualifying School ist jetzt schon sowas, also auch wenn wir darüber reden, vor allem jetzt die Spieler, die da schon öfter waren, die schon häufiger da waren, wir sagen schon auch immer, das ist mental schon ein sehr, sehr belastendes Turnier grundsätzlich. Also es ist so, dass da keiner von uns wirklich gerne hingeht. Und einfach aber auch aus dem Grund, weil wir uns selber da auch leider zu oft schon haben scheitern sehen. Und das ist natürlich das, der Vorteil wieder vom jungen Spieler. Der junge Spieler war jetzt vielleicht zum ersten Mal da und der weiß, der ist da noch nie gescheitert. Das heißt, für den ist das dann vielleicht eher so die große Hoffnung und die große Option. Je häufiger man da ist, je älter man wird, dann sagt man halt auch, oh Mann, schon wieder hier. Also das sind so, das finde ich so die zwei Sachen, aber ich habe es dieses Jahr tatsächlich sehr gut hingekriegt und konnte eben dann in dem Fall die Erfahrung für mich nutzen.
Du hast auf deiner Facebook-Seite auch geschrieben und auch in diversen Interviews schon mal erzählt, dass das Scheitern bei der Andalusia Valderrama Masters, vor allem der dritte Tag mit +7 auf den letzten 9 Löchern, glaube ich, also ziemlich schwacher Score, bewirkt hat, dass du viel über dich nachgedacht hast. Du hast eben auch schon gesagt, so ein paar Dinge mit Einstellung und so verändert. Was genau hast du da verändert und war das schon was, was dann ausgerechnet auch bei der Qualifying School schon klickte?
Ja, also definitiv. Also wie gesagt, das war wirklich so, dass dieses sehr, sehr schlechte Erlebnis auf dem Golfplatz in Valderrama hat wirklich eben dazu geführt, dass ich angefangen habe, sehr, sehr viel mich zu hinterfragen. Also in den ersten Tagen danach wahrscheinlich auf emotionaler Ebene, was nicht so produktiv war, aber dieses sehr Emotionale hat eben dazu geführt, dass ich auch wirklich angefangen habe, ernste Gespräche mit mir selber zu führen, mit meinem Trainer, mit meinen Trainern, mit meinem Mentalcoach, mit meiner Familie. Und daraus sind eben ein paar Sachen resultiert, wo ich wusste, okay, jetzt muss ich langsam mal die großen Themen, die ich vielleicht immer wieder in meiner Karriere bisher falsch angegangen bin, da muss ich jetzt endlich mal dahinter steigen oder muss das endlich mal jetzt lösen, weil ich halt eben auch weiß, ich meine, du hast vorhin schon gesagt, ich bin seit 2006 Profi, das heißt, 11, also ich sag mal 2006 habe ich kaum noch gespielt, aber ich bin jetzt schon gute 11,5 Jahre Profi auf jeden Fall. Mhm. Und jetzt muss langsam dieser Schritt auch mal kommen. Es muss der Schritt kommen auf die European Tour. Ich muss mich da auch, ich meine, ich war schon ein paar Mal da, aber ich muss mich da jetzt auch mal tatsächlich beweisen oder ich muss zumindest mich damit mal halten und muss da mal anfangen, mich wirklich wohl zu fühlen und mal ein paar Jahre dann einfach da oben mitspielen. Und der Schritt, der muss jetzt kommen. Ich bin jetzt 31. Wie gesagt, mir macht es nach wie vor sehr viel Spaß, aber ganz objektiv gesehen muss der nächste Schritt in meiner Karriere jetzt in der nächsten Zeit mal passieren. Und das war natürlich auch ein Grund für diese sehr emotionale, also für diese sehr große Emotionalität nach der Valderrama Masters. Und was kam da raus? Im Endeffekt am Ende sehr, sehr simple Sachen, die ich auch im Vorfeld schon wusste. Also das ist so, ich nenne es immer psychologisches Einmaleins. Also am Ende die große Quintessenz war wahrscheinlich der Satz, den wir alle kennen, der Weg ist das Ziel. Und das war eine Sache, die habe ich mir jetzt mal so hinter die Ohren geschrieben. Also so dieses, das, was ich da mache als Golfprofi, das ganze Training, auch das Reisen, diese ganzen Sachen, wo man immer denkt, ja, das ist ja eigentlich nur Mittel zum Zweck. Also ich meine, das Training, das Reisen, der Aufwand, den man betreibt, ist ja alles nur Mittel zum Zweck, um am Ende gute Ergebnisse einzuspielen. Das habe ich einfach für mich jetzt anders definiert, weil ich meine, am Ende ist alles, was dazugehört zu einem Golfprofi, diese ganze Arbeit, die dahinter steckt, das muss mir genauso Spaß machen und das muss ich genauso mögen wie am Ende irgendwelche Turnierergebnisse. Und die Turnierergebnisse sind halt eigentlich ja nur ein Beiprodukt von guter Arbeit, die man geführt hat. Aber am Ende muss es mir auch Spaß machen. Also wir haben es dann so, ich habe es dann unter Kollegen, weil ich jetzt natürlich auch mit meinen Kollegen regelmäßig bespreche. Wir nennen das immer den Grind. Also quasi der Grind, das sagt ja auch jedem was inzwischen. Also so dieses sich den Arsch aufreißen, um Dinge zu erreichen. Und irgendwie auch Spaß dran haben, an die eigenen Grenzen zu stoßen und dann halt eine Lösung dafür zu finden. Also dieses Lösungen finden für Probleme im eigenen Spiel, für Grenzen, die man selber hat. Und das ist was, da habe ich jetzt angefangen dran, einfach Spaß zu finden. Davor war das immer so, oh Mann, immer, da habe ich immer viel drauf geschaut, was können andere besser als ich, wo bin ich schlechter. Also das heißt, ich war sehr, sehr fokussiert auf meine eigenen Schwächen. Mhm. Und dann auch die Stärken, die ich bei anderen gesehen habe. Also ich habe das auch mir gegenüber eigentlich, das war ja nicht mal objektiv, das war einfach sehr, sehr unfair gegenüber mir selber, wie ich das immer gesehen habe. Aber auf jeden Fall nicht optimistisch, also im ganzen Gegenteil. Und das waren eben alles Sachen, da habe ich gemerkt, okay, wenn ich weiterkommen will, dann sind das die Stellschrauben, weil ich ansonsten nicht mehr irgendwie über ein gewisses Niveau hinauskommen werde. Und also das war so das waren so die Kernpunkte, einfach diese der große Überpunkt, der Weg ist das Ziel, natürlich ein bisschen definierter, weil wenn man sich das einfach nur jeden Tag vorsagt, das bringt nichts, weil man muss schon auch wissen, was bedeutet das für den Tagesablauf, was bedeutet das für meine Denkweise beim Training und alles. Aber das, so kann man es, glaube ich, zusammenfassen.
Gab es bei diesen Überlegungen dann aktuell oder auch bei vorherigen Überlegungen auch mal den Gedanken, oh Leute, irgendwie könnte man es auch lassen, also dass du überhaupt keine Lust mehr hattest, dich dann auch zu quälen, diesen Grind da mitzumachen?
Ja, also ich sag's mal so, also dieses Jahr war mit Sicherheit ein ganz schöner Härtetest. Also vor allem im Sommer, eben Juli, August, wo ich da gespielt habe und ich kenne das auch schon von früher, wenn ich zu viel Turniere spiele, also wenn ich da zu viel in Folge spiele, dann vergeht mir irgendwann schon die Lust an der ganzen Sache. Vor allem, wenn dann die Ergebnisse nicht passen. Ich sag mal, gute Ergebnisse halten dann immer bei der Stange und dann könnte man immer weiter und weiter spielen. Aber wenn man eben das Gefühl hat, okay, man ist in einer Tour am Spielen und am Reisen und am Trainieren und es kommt am Ende eigentlich gar nichts bei raus, also ergebnistechnisch, dann da vergeht einem schon die Lust. Und dieses Jahr, wie gesagt, da bin ich schon wirklich auch mal an meine Belastbarkeitsgrenze gekommen, rein psychisch. Und man macht sich natürlich dann schon Gedanken, mache ich mir hier was vor oder macht das jetzt alles noch Sinn? Und ich bin aber dann eben zu dem Schluss gekommen, dass mir das dann doch am Ende alles zu viel Spaß macht und dass ich einfach das Gefühl habe, ich bin noch lange nicht am Ende. Ich habe mein Potenzial eigentlich noch nicht erreicht und es gibt noch viele Sachen, die ich eben noch schaffen möchte in meiner Karriere. Und ja, und also aktuell, also ich sage jetzt mal vor allem so ab der Qualifying School, das war so die ersten Wochen, wo ich eben da meine neuen Ansätze testen konnte, mentaler Natur. Und es hat natürlich gleich super funktioniert und da bin ich jetzt, also ich will das natürlich jetzt aufrechterhalten, weil das soll jetzt nicht nur so eine temporäre Erscheinung sein, sondern das soll sich jetzt schon festsetzen in meinem grundsätzlichen Denken und Tun. Und ja, also ich habe auf jeden Fall eine zweite Luft jetzt gekriegt und ich hatte selten so viel Spaß, sage ich mal, am Golf wie auch die letzten 2-3 Monate. Und freue mich deswegen schon sehr, was dann die neue Saison für mich bringt.
Hat sich ja auch in Südafrika schon in den Ergebnissen durchaus niedergeschlagen, auch wenn dann die letzte Runde sicherlich aus deiner Sicht auch eher eine wäre, die du lieber vergessen würdest.
Ja, genau. Also ich hatte bei der SA Open eine ganz gute Ausgangsposition und habe dann einfach schlecht gespielt am letzten Tag. Einfach die Drives nicht auf die Bahn gekriegt. Also da habe ich wirklich rumgekratzt und da rumgekrabbelt irgendwie. Und dann ja, bei der Alfred Dunnell habe ich auch gehabt. Da habe ich aber ehrlicherweise nicht wahnsinnig gut gespielt die ganze Zeit. Also hab's da zwar ins Wochenende geschafft, hab dann aber am dritten Tag hatte ich dann auch sehr, sehr schlechte Backline, super viele Fehler gemacht und genau, da war dann auch nichts mehr drin am Sonntag. Aber alles in allem eigentlich trotzdem jetzt kein total schlechter Auftakt in die neue Saison. Es waren jetzt da 3 Turniere noch vor Weihnachten in Mauritius, dann beim ersten Turnier war ich leider um einen Schlag und auch um eine Person, bin auch aus dem Cup raus. Das war ein bisschen schade. Aber alles in allem war der Auftakt zumindest, wusste ich, okay, also ich habe nicht wahnsinnig gut gespielt und war trotzdem zweimal im Cutter irgendwie am Wochenende und das hat schon Lust auf mehr gemacht. Jetzt war ich natürlich auch mal meine 200 Wochen im Winterschlaf und fange jetzt wieder an hier, mache jetzt natürlich aktuell, ich wohne ja in München und wir hatten hier extrem viel Schnee die letzten Tage. Das heißt, es ist jetzt erstmal viel Indoor angesagt oder halt nur aus der Range-Hütte raus. Aber ich werde dann, mein nächstes Turnier wird wahrscheinlich in Saudi-Arabien sein, Ende Januar. Und da werde ich eine Woche vorher nach Dubai fliegen, mich da vorbereiten. Und dann geht's genau nach Saudi-Arabien und danach dann 2 Wochen nach Australien. Das heißt, da erwartet dann der nächste 3 Wochen Turnierblock.
Bernd Ritthammer ist heute zu Gast bei nurgolf hier auf meinsportpodcast.de. Wir sprechen mit ihm über das abgelaufene Jahr, über seine Aussichten in der neuen Saison. Und da knüpfen wir gleich nach einer kurzen Pause dann auch wieder an hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de im Interview mit Bernd Ritthammer.
Er war ein Nationalheld, ein Vorbild, der Kapitän, der Südafrika vereinen sollte. Doch dann verkaufte er den Sport für eine Lederjacke. Hansi Cronje. Gefeierter Cricketstar, ein Mann wie Franz Beckenbauer, nur in Südafrika und dann gestürzt wie ein Betrüger. Spielmanipulation, Wettmafia, ein tödlicher Flugzeugabsturz. Unfall oder Mord? Tatort Sport, die neue Episode. Hansi Cronje verriet den Sport für eine Lederjacke. Jetzt hören, überall, wo es Podcasts gibt.
Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf. Mein Sportpodcast.de Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de.
Bernd Ritthammer ist heute zu Gast hier bei Nurgolf auf meinsportpodcast.de. Wir haben vorhin ja schon über die abgelaufene Saison, über die Qualifying School gesprochen, die ihm ja den Platz auf der European Tour in diesem Jahr gesichert hat. Und diese Tourkarte, die hat ja auch Auswirkungen für den Schedule in der neuen Saison. Du kannst ja jetzt mit deiner Kategorie, du hast vorhin über die Kategorie gesprochen, besser planen als noch in der letzten Saison, hast da etwas mehr Sicherheit auch. Ist ja wahrscheinlich auch gar nicht so unwichtig für euch, für dich, dein Team, deine Familie jetzt mit kleinem Kind. Wie macht ihr das mit der Familienplanung bzw. der familiären Reiseplanung? Fahrt ihr alle zusammen? Nehmt ihr das Kind mit oder wie muss man sich das bei euch vorstellen?
Ja, das ist tatsächlich, wir haben das wirklich vor. Ich meine, die letzten Jahre, meine Frau, die ist bisher sehr, sehr selten mitgekommen, weil sie einfach selber auch berufstätig war und wir da nie die Zeit dafür hatten. Aber jetzt ja mit dem Kleinen, ich habe schon vor, Frau und Kind häufig mitzunehmen dieses Jahr. Geht natürlich nicht bei jedem Turnier, weil, also ich meine, zum Beispiel sowas wie Australien, das fährt schon ein bisschen krass und ein bisschen weit, weil der Kleine ist jetzt auch erst 4 Monate alt. Also ich habe vor, die da viel mitzunehmen, einfach um im Endeffekt Familienleben und meinen Beruf unter einen Hut zu bringen. Und ich möchte ja natürlich da jetzt auch nicht so viel verpassen von wie mein Sohn aufwächst. Das ist mir schon auch sehr, sehr wichtig. Und deswegen werden wir da viel zusammen planen. Und das ist auch für mich was Neues, weil ich war trotzdem meistens alleine unterwegs bei den Turnieren, konnte mich auf meinen Golf einfach konzentrieren. Und jetzt wird mit Sicherheit eine kleine Umstellung, mit Frau und Kind unterwegs zu sein. Aber ich meine, das machen ja viele andere auch und bin mir sicher, dass man sich da relativ schnell dran gewöhnt, dann wie da der Tagesablauf ist. Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und klar, Team mit dem Trainer wird immer wieder mal dabei sein, war auch so ein Punkt. Der war die letzten Jahre, wir haben es immer etwas zu selten geschafft, dass er mit dabei war. Das wollen wir auch ein bisschen intensivieren. Also das soll alles ein bisschen optimaler gestaltet werden jetzt in Zukunft auf jeden Fall.
Jetzt ist der Turnierplan 2019 auf der European Tour ja etwas anders gestrickt als noch im letzten Jahr. Vor allen Dingen sind die Auswirkungen natürlich zu spüren, dass der PGA-Tour-Kalender ziemlich umgestaltet wurde, sich alles im ersten Halbjahr letztlich auf der PGA-Tour in Amerika bald. Ist das für dich jetzt als Tourspieler, wenn ich das mal mit Verlaub sagen darf, eher so aus der zweiten Reihe vielleicht auch eine ganz gute Geschichte, dass du sagen kannst, hey, da habe ich mehr freie Bahn, weil du vorhin ja auch sagtest, manche Turnierstarts im letzten Jahr bei Turnieren eben, wo die ganz großen Namen nicht dabei waren?
Also ich sage jetzt mal ganz unabhängig von Stärke von Teilnehmerfeldern oder sowas, weil das interessiert mich immer relativ wenig, ehrlich gesagt. Aber also wenn ich mir jetzt mal rein den Turnierkalender anschaue für dieses Jahr, dann finde ich persönlich ihn ganz gut, rein so von der Aufteilung der Turniere. Das Einzige, was mir immer nicht so gefällt, ist, dass die Rolex Series Turniere, wie zum Beispiel nächste Woche Abu Dhabi, da bin ich aktuell, glaube ich, 13. Reserve oder 14. Reserve, das wird also wohl nichts werden. Dass diese Rolex Series Turniere, das ist Abu Dhabi und dann am Ende des Jahres Italian Open ist im Oktober erst wieder. Ich finde es halt blöd, wenn die Turniere aufgrund der Jahreszeit einfach kleinere Felder haben. Also ich meine jetzt, Abu Dhabi hat 132 Teilnehmer, ein volles Feld sind ja 156 und Italian Open im Oktober wird mit Sicherheit auch nur so um die 130 Teilnehmer haben. Und das finde ich eigentlich nicht wahnsinnig gut, weil das sind ja die Turniere, die sehr, sehr großen Einfluss aufs Ranking haben. Und wenn dann einfach kein volles Feld die Chance kriegt, da zu punkten, dann finde ich das immer nicht so ideal gestaltet. Aber grundsätzlich, also rein vom Reisen her, finde ich dieses Jahr ganz angenehm. Zum Beispiel jetzt, wie gesagt, es gibt jetzt zum Beispiel 2 Turniere in Australien in Folge. Letztes Jahr gab es da Perth, das stand für sich alleine. Also alles in allem, finde ich, kann man die Turniere ganz gut, also so rein von der Reiseplanung ganz gut erreichen alle und es ist nicht so viel Aufwand. Und dann natürlich, was ich auch sagen muss, was auch Spielern jetzt in meiner Kategorie entgegenkommt, ist natürlich die Umgestaltung des Race to Dubai, also mit den Punkten. Ich weiß jetzt nicht, wie viel die Leute da schon wissen, aber es war ja bisher so, dass das Race to Dubai einfach ein reines Preisgeld-Ranking eigentlich war. Also ich meine, $1 war letzten Endes ein Punkt im Race to Dubai. Was es grundsätzlich schon relativ unfair gemacht hat, weil die Diskrepanz zwischen den kleinen und größten Turnieren war einfach immens. Also ich meine, es gibt Turniere für $1 Million Gesamtpreisgeld und dann, ich meine, wenn man dann WGC oder ein Major spielt, da spielt man dann für $10 bis $12 Millionen Gesamtpreisgeld. Und das fließt alles ins gleiche Ranking mit ein. Das hat also diese, ich sag mal zumindest diese 1-Million-Dollar-Turniere eigentlich fast schon überflüssig gemacht. Wenn man da nicht gewinnt und sich dadurch dann diese Gewinnerkategorie holt, ich meine, dann wird man da Zweiter oder Dritter. Ich glaube, als Zweiter hat man da irgendwie immer 110.000 Dollar gekriegt. Das heißt 110.000 Punkte. Und die letzten Jahre hat man immer 350.000 bis 400.000 Punkte gebraucht. Das heißt, das war nicht mal ein Drittel von dem, was man braucht, um die letzte Tourkarte zu halten, wenn man Zweiter bei so einem Turnier wird. Und das fand ich schon. Und dann im Gegenzug wird man dann irgendwie Fünfter bei der Scottish Open und hat dann quasi durch nur das Ergebnis seine Tourkarte schon gesichert, so ungefähr. Also das war schon, fand ich, die Diskrepanz war einfach extrem groß, was einfach den Spielern in meiner Kategorie, die natürlich viele dieser kleinen Turniere bekommen und wenige der großen, es ist schon sehr, sehr schwer, sich da wirklich dann irgendwie festzubeißen im Ranking. Und das haben sie jetzt eben geändert, dass die kleinsten, das ist jetzt im Endeffekt ein reines Punkte-Ranking. Die kleinsten Turniere geben 2.000 Punkte und die größten Turniere, was Majors wären, geben 10.000 Punkte. Und so ein Rolex-Series-Turnier sind zum Beispiel 7.000 Punkte. Das heißt also, der Unterschied zwischen kleinsten und größten Turnier ist nur noch das Fünffache und nicht wie bisher das Zehnfache oder teilweise sogar Zwölffache oder zumindest Siebenfache der Rolex-Series. Also ich finde, die Änderung finde ich eigentlich das Wichtigste und es macht das ganze System einfach deutlich fairer. Es ist immer noch so natürlich, dass große Turniere mehr Punkte geben, aber nicht mehr in dem Ausmaß. Deswegen, also ich fand, es war fast schon ein fahres Race to Dubai in den letzten Jahren, vor allem seitdem die Rolex Series existiert. Und jetzt ist es eben wieder, gibt es Leuten, also ich sag's mal so, nicht Leuten wie mir, aber es gibt halt, es gibt in kleinen Turnieren, also ich sag mal alles unter 1,5 Millionen, gibt es einfach wieder eine deutlich größere Daseinsberechtigung, als die letzten Jahre der Fall war.
Man hat es ja auch in der letzten Saison bei Matt Wallace gesehen. Der gewinnt 3 Turniere und kommt im Race to Dubai mal gerade so in die Top 20. Also da hat diese
ja, genau,
Wertigkeit.
Ja, genau. Hat zum Beispiel nicht mal Ryder Cup gespielt.
Genau.
Das sind schon so Sachen, wo man sich denkt, okay, kann das denn alles noch sein? Ja. Also genau. Deswegen finde ich das jetzt einen guten Schritt, das endlich mal einen Ticken ausgeglichener zu gestalten. Ja. Es war die letzten Jahre schon sehr, sehr stark auf diese großen Turniere fokussiert eben.
Gibt es denn ein Turnier, auf das du dich schon ganz besonders fokussierst, wo du dich auch ganz besonders darauf freust, das im nächsten Jahr oder in diesem Jahr spielen zu können?
Boah, gute Frage. Habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Ich meine, es ist immer cool, in München zu spielen. Jetzt ist ja die BMW International Open wieder, glaube ich. Ich glaube, 3 oder 4 Jahre am Stück in München, was natürlich schön ist, weil vor meiner Haustür. Das ist ganz angenehm. Ansonsten habe ich jetzt nicht das Turnier. Ich meine, ich würde wirklich wieder gerne im Golf National spielen, die Open de France, aber die ist auch sehr spät im Jahr, deswegen weiß ich noch nicht genau, ob ich da tatsächlich ins Feld rutsche. Ansonsten, ich freue mich auf vieles. Ich freue mich wieder auf Oman. Das ist Ende Februar oder Anfang März, glaube ich. Aber ich habe jetzt nicht das Turnier, auf das ich total hinfieber, sondern ich freue mich eigentlich auf die ganze Saison und auf viele schöne Golfplätze und auch hoffentlich viele Zuschauer und alles. Also ja, rundum freue ich mich einfach aufs Jahr.
Und darauf natürlich deine Ziele, die du dir gesetzt hast, zu erreichen. Du hast schon gesagt, also dauerhaft sich gerne auf der European Tour zu etablieren. Was fehlt dir denn dazu noch? Wo sind die Ansatzpunkte, wo du jetzt vielleicht auch in der Offseason gesagt hast, daran arbeite ich, das muss ich verbessern, dann klappt's auch.
Ja, also grundsätzlich denke ich, also jetzt, wenn man das jetzt mal rein golfspezifisch betrachtet, dann ist mit Sicherheit mein Driven muss ein Ticken besser werden, wo ich jetzt auch schon seit einiger Zeit relativ viel dran arbeite. Also das heißt, ein Ticken präziser, ein Ticken länger, so die Kombination wäre ganz gut. Lang und gerade will ja jeder haben. Aber also Driven, ich habe die letzten Jahre im Schnitt wahrscheinlich ein Fairway zu wenig getroffen pro Runde, was sich erstmal nicht nach viel anhört, aber das summiert sich natürlich. Also da kann ich bestimmt noch eine Schippe drauflegen und Kursspiel, also Standardsituationen ums Grün rum, also so Standard-Chips, Standard-Pitches, das sind die Sachen, da bin ich noch nicht so gut, also da gehöre ich nicht zu den Besten, sagen wir mal so, und man orientiert sich ja natürlich dann schon immer ganz gerne auch an den Weltbesten in den Regionen, und das heißt, ich werde auf jeden Fall sehr, sehr viel Fokus auf meine Wedges und meine Annäherungsschläge legen und aufs Treiben, das sind so die golfspezifischen Sachen, die mir die letzten Jahre wahrscheinlich da noch den Strich durch die Rechnung gemacht haben. Und dann ansonsten, ja, wie gesagt, mental ist der große Punkt. Aber das ist auch das, wo ich jetzt eben schon seit 2-3 Monaten sowieso dran bin. Und ich denke, da habe ich jetzt so meinen Weg gefunden. Und es gilt einfach jetzt, den nicht aus den Augen zu verlieren, sondern einfach weiter so zu spielen und sich weiter so mit der Denkweise auf dem Golfplatz zu bewegen. Und dann wüsste ich ehrlich gesagt nicht, was noch schief gehen kann. Ein bisschen Glück schadet natürlich nicht, aber ansonsten denke ich, dann kann die Zukunft kommen.
Und dann auf der European Tour so eine Saison wie 2016 auf der Challenge Tour. Drei Siege?
Ja, so drei Siege würde ich nehmen. Ja.
Nimmst du mit? Natürlich. Das kann ich verstehen.
Ich nehme auch zwei oder vier. Also muss jetzt nicht drei sein.
Da wollen wir nicht so wählerisch sein, uns nicht so festlegen. Nee. Sag mal, nutzt du technische Hilfsmittel beim Training, Trackman und solche Sachen?
Ja, genau. Also Trackman habe ich benutze ich seit einem Jahr, gut eineinhalb Jahren. Finde ich persönlich, ist immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, also weil der Trackman durchaus auch seine Tücken hat, wenn man nicht genau weiß, wie man ihn benutzen soll. Und vor allem gibt es durchaus auch Spieler, die da einfach zu, die irgendwann nur noch auf diese Zahlen schauen, die dieser Trackman ausspuckt und gar nicht mehr so richtig auf, wie der Ball eigentlich fliegt. Also man kann da schon auch, man kann sich da zu sehr vereinnahmen lassen von irgendwelchen Zahlen, denen man hinterher eifert oder die man meint, haben zu müssen. Und vor allem ist es auch so, dass der Trackman jetzt nicht unbedingt immer, also es gibt auch durchaus mal Fehlmessungen und sowas, wenn man einfach sich anschaut, wie der Ball fliegt und dann sieht, was der Trackman an Zahlen ausgespuckt hat, dann weiß man halt eigentlich, wenn man ein bisschen was von der Physik des Ballflugs versteht, dass das nicht immer auch genau hinkommt, was natürlich auch dafür spricht, dass man jetzt nicht wirklich immer alles auf die Goldwaage legen darf, was das Gerät ausspuckt. Aber wo es natürlich Gold wert ist, ist sowas wie Längenvermessung, also Längen, Wedges und Pitch-Vermessung, kürze Eisen, ein bisschen am Speed mit dem Driver arbeiten will. Das sind alles so Sachen, da ist es natürlich schon wirklich viel wert. Mhm. Wenn ich mir überlege, dass ich früher immer noch, wenn ich irgendwelche Zahlen oder Wedges ausmessen wollte, dann musste man halt vorspazieren auf der Range mit dem Laser oder sogar vor dem Laser noch, musste man noch mit Schritten abmessen, sich dann da irgendwelche Regenschirme oder Range-Körbe hinstellen, um dann halt einfach da so eine Länge zu checken und dann konnte man auch nicht genau sehen, wo der Ball aufkam. Also das hat es natürlich jetzt schon extrem komfortabel gemacht, diese Technologie. Deswegen ist das auf jeden Fall eine tolle Sache, vor allem jetzt im Winter, wenn man eh ein bisschen eingeschränkt ist hier in Deutschland mit seinen Trainingsmöglichkeiten. Genau, das ist so das Tool, das ich da benutze. Und natürlich beim Putten sowas wie Putt-Spiegel und durch Tore putten, das sind so die Haupttools, die ich eigentlich verwende beim Golf.
Und wenn du auf der Runde spielst, wie jetzt zum Beispiel auch in Südafrika, wo du auf der vierten Runde dann alleine spielen musstest, morgens um 6.15 Uhr nur begleitet, na gut, vom Zähler und von deinem Caddy, war das eine besondere Aktion, besondere Situation für dich beim Turnier?
Ja, das war natürlich schon. Also ich hatte das einmal vorher in Russland mal auf der Challenge Tour vor vielen Jahren. Da war ich auch alleine als Erster am Samstag oder am Sonntag, glaube ich. Das ist schon ziemlich lustig, weil... Also ich meine, das Schöne ist jetzt natürlich, dass wenigstens der Caddy dabei ist, weil ansonsten, man steht da halt und dann macht man irgendwie einen guten Schlag oder man locht irgendwie einen 5 oder 6 Meter Putt und normalerweise kommt dann halt von den Mitspielern in irgendeiner Form oder vielleicht auch von ein, zwei Zuschauern, kommt halt dann irgendwie, good shot oder irgendwie, oder well hold oder sowas oder halt irgendwie Klatsche vom Zuschauer. Es ist halt in der Früh um 6.15 Uhr, eine nur mit dem Caddy, da gibt es halt keine Reaktion auf nichts. Und das ist schon sehr erstaunlich, oder dass man halt einfach ständig immer dran ist. Also, dass man nie wartet, dass nie irgendwie mal Pause ist, sondern du läufst halt zum Ball, schlägst, läufst zum Ball, schlägst und so weiter und so fort. Also, es ist schon sehr, sehr merkwürdig, aber andererseits war es auch total, also schon auch total lustig, wenn der halt dann, ich meine, ich habe mich dann nach meiner Runde, ich war irgendwie um 9 oder kurz nach 9 fertig, habe mich halt erstmal dann zum Frühstück hingesetzt, wo die ganzen anderen Spieler saßen halt beim Frühstück, aber vor ihrer Runde. Also, das ist schon witzig, aber kommt natürlich eigentlich sehr, sehr selten vor.
Welchen Job oder welche Jobbeschreibung für deinen Caddy würdest du so ausgeben? Was muss der für dich machen? Was machst du selbst? Was bist du für ein Typ im Umgang mit deinem Caddy?
Da habe ich auch meine Sichtweise ein bisschen geändert. Vor allem, ich hatte die Qualifying School zum Beispiel alleine gemacht mit einem Elektro-Trolley. Und einfach, weil ich wollte das irgendwie so und ich hatte auch niemand jetzt direkt in Aussicht, wo ich wusste, den will ich unbedingt am Berg haben. Und da ist mir so ein bisschen aufgefallen, dass ich eigentlich, also wofür ich Hilfe brauche und wofür ich eigentlich keine Hilfe brauche. Ich bin zum Beispiel selber, ich glaube, dass ich sehr, sehr gut in Platzstrategie bin oder dass ich einfach schon ziemlich genau weiß, was für ein Schlag jetzt gerade angesagt ist oder welche Fahnen kann ich angreifen, welche Fahnen kann ich nicht angreifen. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass ich für Platzstrategie unbedingt jemand brauche, der mir sagt, was ich tun soll. Also da gibt es bestimmt andere Spieler, die das vielleicht brauchen, weil sie sonst vielleicht irgendwie blindlings immer voll draufgehen. Aber das ist bei mir jetzt nicht der Fall. Aber ich habe festgestellt, dass ich auf jeden Fall jemanden brauche, der mich bei Laune hält. Also ich brauche jemanden, der einen guten Sinn für Humor hat. Der muss natürlich schnell, also es gibt schon so ein paar Sachen, die er können muss. Also er muss seine Zahlen kennen. er muss gut rechnen können, den Zahlenraum bis 300 ordentlich beherrschen, wird es in der Schule heißen. Und er muss schnell sein, er muss pünktlich sein. Er muss wissen, wie er sich am Golfplatz verhält, aber ich meine, das ist bei den meisten Caddies ja der Fall. Mhm. Und dann, ja klar, er sollte wissen, wie ist der Wind, wie hoch, also mit dem Wind sollte er gut sein und eben den Platz, also halbwegs gut vorbereitet sein auf dem Platz oder auf dem jeweiligen Tag. Also das heißt, wo stecken die Fahnen heute, wo muss ich vielleicht ein bisschen aufpassen, das sind natürlich schon Infos, die ich trotzdem gern hätte, auch wenn ich viel selber mache. Aber ein sehr, sehr wichtiges Attribut habe ich jetzt eben erst bei der Qualifying School, ist mir jetzt eben erst klar geworden, dass ich eigentlich brauche nur jemanden, der mich wirklich bei Laune hält. Also jemand, mit dem man Spaß haben kann, jemand, der nicht emotional wird, wenn die Sachen auch mal schief laufen, weil ich verlange ja selber von mir auch, dass ich nicht so emotional werde, wenn mal was daneben geht. Und dann kann ich nicht einen Kiddy neben mir stehen haben, wo ich merke, der hat jetzt keinen Bock mehr, weil ich irgendwie gerade Doppelbogey gespielt habe. Also das sind so Sachen, die sind mir inzwischen deutlich wichtiger. Und da habe ich so ein bisschen auch meine... weiß ich jetzt auch sehr, sehr genau, was ich von den Caddy eigentlich erwarte und was jetzt für mich nicht so wichtig ist. Es gibt, wie gesagt, andere Spielertypen, die geben ihre ganze Verantwortung an Caddy ab, die lassen sich alle Nummern sagen, die lassen sich den Schläger von ihm geben. Und um dann natürlich eben auch so ein bisschen diese Ausrede zu haben, so dieses, ja gut, ich hab nichts falsch gemacht, mein Caddy war schuld. Das ist halt dann so, ja, Selbstmanagement in anderer Art und Weise. Aber das war nie mein Fall und da bin ich auch nicht der Typ dafür. Wir diskutieren auch eben oder wir überlegen schon gemeinsam, was für ein Schläger passt und wo schlagen wir hin. Das ist immer so eine Sache, die findet bei mir mit dem Caddy zusammen statt. Aber ja, wie gesagt, ein wichtiges Attribut ist durchaus der Spaß, den mir der Caddy da auf der Runde bringt, dass er ein entspannter Typ ist, mit dem er sich auch über andere Sachen als Golf unterhalten kann.
Hast einen guten Caddy für die neue Saison gefunden?
Ja, ich habe einen Holländer, den René, den kenne ich schon sehr, sehr lange. Der hatte auch schon viele meiner deutschen Kollegen am Berg. Und ja, wir kennen uns lange, können uns gut leiden. Haben aber nie so wirklich zusammengefunden gehabt. Und jetzt nach der Qualifying School hat er mir eben geschrieben gehabt und gemeint, ja, so, ich hätte Interesse und hast du Lust, wollen wir mal ein bisschen zusammen probieren. Und dann haben wir jetzt eben gesagt, ja, wir machen jetzt mal die 3 Wochen vor Weihnachten zusammen und schauen mal, wie es läuft. Und das haben wir jetzt gemacht und lief, war es so wie erwartet, also es hat mir Spaß gemacht mit ihm und wir haben jetzt einfach mal auf unbestimmte Zeit quasi zueinander committed, wobei das ja normalerweise, also auf die European Tour läuft es normalerweise so, dass das immer alles mündliche Vereinbarungen sind. Also wir haben da jetzt nicht das Schreiben, sondern es ist eine mündliche Vereinbarung, so und so viel Geld kriegst du pro Turnierwoche von mir, das sind die Prozente am Preisgeld. Wir arbeiten zusammen und deswegen, das heißt, ich kann jederzeit zu ihm sagen, du, das klappt nicht mehr, nächste Woche nicht mehr mit dir. Und genauso gut kann aber er jederzeit sagen, ich habe keine Lust mehr auf dich oder ich habe da ein Angebot von einem anderen Spieler, das ich dann annehmen würde und dann muss ich das auch akzeptieren. Also das ist immer eine sehr, 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 sehr lose mündliche Vereinbarung. Aber ich bin jetzt grundsätzlich nicht der Typ, der da von Caddy zu Caddy wechselt, sobald es mal irgendwie 2 Wochen in Folge nicht mehr läuft. Also da ist es mir schon an längeren Partnerschaften gelegen.
Du bist auch ein Typ, der sehr viel auf Social Media, auf Facebook letztlich auch von sich und seinem Golfspiel preisgibt. Ist das für dich auch eine Möglichkeit, letztlich so diese Lücke, die ja durch die doch relativ geringe Medienpräsenz des Golfsports in Deutschland ist, auszufüllen und dich auch nicht nur für Fans zu präsentieren, sondern letztlich auch für Sponsoren?
Ja, natürlich. Also ich meine, das ist eine Möglichkeit für uns, eben unsere Reichweite da ein bisschen zu erhöhen. Und ja, klar, wie du es schon sagst, Golf in Deutschland, vor allem in der allgemeinen Sportlandschaft in Deutschland, findet natürlich relativ wenig statt. Also da kriegt man eigentlich fast gar nichts mit. Man muss schon eine sehr, sehr herausragende Leistung bringen, dass es da irgendwie mal vielleicht mal irgendwie einen kleinen Artikel auf Sport 1 gibt oder mal irgendwie auf Bild oder sowas. Da sind wir tatsächlich leider ein Nischensport, was das angeht, was eigentlich schade ist. Aber so ist leider die Tatsache im Moment und deswegen ist natürlich Social Media Arbeit für uns durchaus ein Werkzeug, da ein bisschen erstens mal unsere Fans oder die Leute, die sich für uns interessieren, auf dem Laufenden zu halten und da ein bisschen unsere Erfahrungen mit den Leuten zu teilen. Mir persönlich ist es immer sehr wichtig, dass ich möchte halt möglichst authentisch sein. Deswegen bin ich auch niemand wie vielleicht auch viele andere Sportler, wo immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Also ich schreibe schon auch mal, wenn Sachen schief laufen und wenn es mir nicht passt oder wenn ich irgendwas vergeigt habe, da bin ich dann auch sehr unverblümt. Das mag manchmal emotional rüberkommen oder dann Da kriege ich dann immer wieder auch den Rat, du schreib, sei doch nicht so negativ oder schreib es doch nicht so drastisch. Sag ich, nee, ich schreibe halt einfach jetzt nur, was mir durch den Kopf geht. Und ich denke, dass das durchaus legitim ist, weil am Ende interessiert die Leute jetzt nicht. Ich meine, wenn ich jede Woche das Gleiche schreibe, dann kann ich es auch lassen. Also ich denke mir, interessant ist es nur, wenn ich auch wirklich das schreibe, was ich denke oder was ich von der Sache halte oder was ich von meinem Spiel aktuell halte. Und deswegen versuche ich da eben möglichst ehrlich zu sein. Und genau, aber ja, leider auch auf Social Media ist es natürlich uns, für uns Käufer relativ schwierig, da eine große Fangemeinde zusammenzukriegen, weil eben Golf in Deutschland leider nicht so wahnsinnig stattfindet in der Öffentlichkeit, aber vielleicht ändert sich das ja in Zukunft irgendwann mal.
Was ich auf jeden Fall versprechen kann bei nurgolf auf meinsportpodcast.de, da habt ihr Golfer, da hat der Golfsport an sich immer ein Zuhause und das mehrfach die Woche mit neuen Podcasts. Also da immer gerne, auch an dich gerne reinhören, wenn du dich informieren willst. Wir sind dafür da und wir gucken uns auch immer im deutschen Bereich um, schauen auf die deutschen Spieler, sprechen auch fast jede Woche, wenn du ein Turnier hattest, auch über dich, auch wenn wir relativ wenig Informationen manchmal kriegen, aber was wir kriegen, das geben wir gerne an unsere Hörer weiter. Bernd, ich wünsche dir alles Gute für die neue Saison und ich hoffe, wir hören uns vielleicht an dieser Stelle wieder oder sehen uns vielleicht auch bei den BMW International Open in München wieder. Bernd, vielen Dank.
Bitteschön, danke.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga.
Oder direkt von der Schanze berichten.
Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Zielen Barthold.
Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf borgia-sauerland.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.